Für mich ist das so das Thema dieser Predigt, wo ich darüber nachgedacht habe, worüber soll es heute gehen, worüber in der Adventszeit. Für mich ist die Adventszeit auch eine Zeit der Hoffnung. Advent heißt ja Ankunft, wir erwarten die Ankunft unseres Herrn. Und wenn das keine Botschaft der Hoffnung ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und ich habe, glaube letzte Woche oder diese Woche, Anfang der Woche, eine Statistik irgendwo gelesen, dass in Deutschland immer mehr Leute einsam sind. Immer mehr Leute fühlen sich einsam in Deutschland, gegenüber Deutschland. Und jetzt mal die Frage an euch, was meint ihr, welche Altersgruppe fühlt sich am meisten einsam? Sagen wir mal unter 20, unter 40, unter 60 oder unter 80. Was würdet ihr sagen? Welche von diesen Gruppen fühlt sich am einsamsten in Deutschland? Ja, klar, unter 80 sind alle, aber jetzt diese... Anders gesagt, okay, von 0 bis 20, von 0 bis 40, von 0 bis 60 oder von 0 bis 80. Sind auch alle. Ja, die meiste Gruppe, es hat mich überrascht, sind die unter 40-Jährigen. Die fühlen sich am einfachsten, mit Abstand, am einsamsten in Deutschland. Ich hätte gesagt, mindestens 60 aufwärts. So gefühlsmäßig hätte ich gedacht, das sind die einsamste Gruppe in Deutschland. Das sind die unter 40-Jährigen. Und da dachte ich, ja, eigentlich, wie kommt das? Warum fühlen sich so viele junge Menschen so einsam? Und wenn man heute die Nachrichten sich anschaut oder einfach Zeitung liest oder die Augen öffnet und mit offenen Augen durch die Weltgeschichte läuft, dann sehen wir, dass viele Leute wirklich Angst haben vor der Zukunft. Dass sich einsam fühlen, aber auch Angst haben vor der Zukunft. Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, immer mehr Firmen gehen insolvent, werde ich morgen noch eine Arbeit haben? Wie schaut es mit der Krankheitsversorgung aus? Werde ich überhaupt mit meiner Rente auskommen? Wird es reichen später mal? Und so weiter und so weiter. Und gestern ja, oder haben wir ja gesehen, Magdeburg, furchtbar, was da passiert ist. Und Leuten macht es Angst. Leute machen sich Sorgen über die Zukunft. Und dann sind wir in der Adventszeit und jetzt so auf Knopfdruck, jetzt muss ich mich besinnlich fühlen. Jetzt muss ich die Kerzen anmachen, jetzt muss ich fröhlich sein, mich freuen. Geht es überhaupt so einfach auf Knopfdruck, dass ich jetzt auf einmal alles andere ausblende? Adventszeit ist Hoffnungszeit, aber wie viele Leute fühlen sich hoffnungslos? Und ich will euch von Kathleen erzählen. Kathleen war eine Frau, Anfang 40, aus unserer belgischen Gemeinde, aus einer unserer belgischen Gemeinden. Und Kathleen hat sich das Leben genommen mit Anfang 40. Warum? Sie war gläubig, sie hat Jesus lieb gehabt. Ich habe es geliebt, mit ihr auf die Straße zu gehen und Straßeneinsätze zu machen. Sie hat eine Liebe ausgestrahlt und eine Freude für Jesus, unglaublich. Und trotzdem hat sie sich das Leben genommen. Und ich habe die Beerdigung gehalten und ich habe einige... wie soll ich sagen, Reaktionen von Christen bekommen, du kannst doch unmöglich eine Beerdigung halten einer Frau, die sich selbst das Leben genommen hat. Todsünde, katholisches Denken, Todsünde. Und ich habe die Beerdigung gehalten, ihre Familie war nicht gläubig, ihr Mann war nicht gläubig, ihre Kinder waren nicht gläubig. Ich habe die Beerdigung gehalten mit dem Ziel, ich will diese Hoffnung, die Kathleen hatte in ihrem Glauben zu Jesus Christus weitergeben. Von dem will ich erzählen. Und warum sie letzten Endes diesen Schritt getan hat, weiß ich nicht. Sie hat in dem Moment keine Hoffnung mehr gehabt. Und wie vielen anderen Leuten geht es genau so? Und dann kommen wir mit dieser Adventszeit und wir sagen, die Adventszeit ist Hoffnungszeit. Und wir wollen uns heute Morgen schwerpunktmäßig mit einem Kapitel aus dem Alten Testament beschäftigen, das für mich eigentlich diese Hoffnungslosigkeit widerspiegelt wie kein anderes Kapitel. Hat jemand eine Idee, um welches Kapitel es gehen könnte? Es gibt natürlich ein paar, die in Frage kommen. Jesaja, nein, knapp daneben. Es geht um Hesekiel. Und wir werden uns gleich nachher Hesekiel 37 schwerpunktmäßig anschauen. Hesekiel 37. Wir haben ja schon eine kleine Geschichtslektion heute Morgen gehabt. Ich will auch ein bisschen zu dem Hesekiel erst am Anfang sagen. Hesekiel zählte zu den sogenannten großen Propheten, nicht weil er 2,20 Meter groß war, sondern weil sein Buch sehr umfangreich ist. so wie zum Beispiel Jesaja oder Jeremia. Das sind die sogenannten großen Propheten. Sein Name bedeutet, Gott stärkt. Und er hat so gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus und er war 30 Jahre alt, als Gott ihn berufen hat. Und die Bibelkenner, die wissen, mit 30 Jahren begann im Alten Testament der Dienst eines Priesters. Mit 30 Jahren. Und so sehen wir das bei Hesekiel auch. Und er hat 22 Jahre als Prophet gearbeitet, habe ich es mal genannt, ja, gedient. Zeitgleich mit Jeremia und Daniel. Und das Buch Hesekiel ist ja ein dickes Buch, ein großes Buch. Und man kann es eigentlich in drei Punkten unterteilen. Die ersten 24 Kapitel gehen über das Urteil, das Gott ausspricht über seine geliebte Stadt, über Jerusalem. Dann Kapitel 25 bis 32 geht darüber, dass Gott ein Urteil ausspricht über die Nachbarländer rund um Israel. Und Kapitel 33, wo auch unser Kapitel drin vorkommt, da geht es darum, dass Gott Israel erneuert, dass Gott Israel neue Hoffnung gibt. Den zweiten großen Punkt überspringen wir ganz kurz zum Ende des ersten großen Abschnittes. Könnt ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne mitlesen. Hesekiel 24, Jesaja, Jeremia und dann kommt irgendwann Hesekiel. Hesekiel 24 endet eben mit diesem Urteil, das Gott ausspricht. Und ich möchte nur mal den Vers 14 vorlesen, wegen der Zeit. Jesaja 24, Vers 14 lese ich davor. Da spricht Gott das Urteil aus über Jerusalem und er sagt, ich, der Herr, habe es geredet. Es wird kommen, ich will's tun und nicht säumen. Ich will nicht schonen und es wird mich nicht reuen, sondern sie sollen dich richten, wie du gelebt und getan hast, spricht Gott, der Herr. Hier spricht Gott oder hier endet sein Urteil über Jerusalem. Und das kommt, weil das Volk sich selber dazu entschieden hat, wir wollen uns gegen Gott wenden. Es war nicht so, dass Gott irgendwann mal gesagt hat, so, jetzt habe ich Bock drauf, ne, um die Sprache von Uli zu gebrauchen, jetzt habe ich Bock drauf und ich werde mein Volk einfach mal so vernichten. Nee, natürlich nicht. Weil Gott hat in 5. Mose 28 verheißen, wenn ihr mir gehorsam bleibt, dann werde ich euch überreich segnen. Und gleichzeitig sagt Gott, wenn ihr mir ungehorsam seid, wenn ihr nicht tut, was meine Gebote sagen, dann werde ich euch verfluchen. Das Kapitel von Segen und Fluch könnt ihr gerne mal nachlesen. 5. Mose 28. Das heißt, Gott hat vorher angekündigt, was seine Reaktion sein wird. Und hier spricht er eben das Urteil aus, weil sein Volk sich gegen ihn gewendet hat. Eigenes Fehlverhalten. Und dann gehen wir in unser Kapitel, Hesekiel 37. Und das ist ein Kapitel, das finde ich wie fast kein anderes Kapitel im Alten Testament von Hoffnungslosigkeit und von Hoffnung spricht. Und ich lese da die ersten 14 Verse. Hesekiel 37, 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich, spricht hier Hesekiel. Und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, Komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will mein Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Puh, was für ein Abschnitt, oder? Ziemlich schwer auf der einen Seite, sehr, sehr schwer. Wenn man das so zum ersten Mal liest, dann finde ich das eigentlich echt ein komisches Bild, das Gott uns hier eigentlich so zeichnet, das Gott uns hier zeigt. Der Prophet Hesekiel wird durch Gott ergriffen, durch den Geist ergriffen und in ein Tal hineingeführt. Ein Tal steht hier, das übersät war mit toten Knochen, mit toten Gebeinen. Es war verdorrt, es war hoffnungslos, wird explizit gesagt. Es gab keine Zukunft mehr. Das Einzige, was zu sehen war, war der Tod. In dieser Situation befindet sich Hesekiel, und es geht hier natürlich in erster Linie um das Volk Israel. In Vers 11 steht, dann sagte der Herr zu mir, du Mensch, diese Totengebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Das ist das Bild, wie Israel sich in dem Moment als Nation sah. Keine Identität mehr, kein Leben mehr, keine Zukunft mehr, keine Hoffnung mehr. Der Bund, den Gott mit den Vorvätern geschlossen hatte, war in dem Moment für sie keine Realität mehr. Sie waren in der Gefangenschaft weggeführt. Was herrschte, war noch Tod, war Trauer und Hoffnungslosigkeit. Das ist die eine Seite der Medaille, wenn wir Hesekiel 37 lesen. Auf der anderen Seite ist für mich Hesekiel 37 vor allem auch ein Bild von großer Hoffnung. Wenn es bei diesem Tal der toten Knochen bleiben würde, dann würde ich sagen, also was ist das für ein Gott? Aber es bleibt ja nicht dabei. Vers 3 haben wir gelesen, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden, fragt Gott an Hesekiel. Was hättest du denn als Antwort gegeben, wenn Gott dich gefragt hätte? Meinst du, dass es dabei bleibt, bei diesem Tod, bei diesen toten Gebeinen? Kannst du mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, ehrlich gesagt. Hesekiel, finde ich, der ist ganz schlau, hat eine gute Antwort gegeben. Herr, mein Gott, du weißt es. Du weißt es. Und dann kommt Vers 5 und 6, wo Gott sagt, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das spricht Gott. Mitten in diese Hoffnungslosigkeit hinein, mitten in diesen Tod hinein, mitten in dieses Sterben hinein, spricht Gott oder gibt Gott hier diese fantastische Ermutigung. Und da musste ich eigentlich denken an den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 2, Vers 7. Was steht da? Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Ja, das kann man gut vergleichen. In der Schöpfung hat Gott genau das Gleiche gemacht, was er jetzt hier in erster Linie mit dem Volk Israel macht. Das heißt, Gott ist derjenige, der dem Volk wieder Lebensatem einhauchte. Er war derjenige, der sie zum Leben erweckte. Es geht ja also nicht irgendwie um eine menschliche Anstrengung, um irgendeine bestimmte Methode oder wie auch immer, sondern es ging ganz deutlich um Gottes Eingreifen. Wir bekommen hier also eine Metapher, ein Bild für Israel. denn sie sind ja in dem Moment in der Gefangenschaft in Babel und Gott sagt, ihr werdet dort nicht umkommen. Das wird nicht euer Ende sein. Ich will euch wieder neues Leben einhauchen. Und Viktor Frankl kennt vielleicht der eine oder andere, der hat mal dieses Zitat gesagt, der Tod nimmt alle Hoffnung weg. Es sei denn, dass wir eine Hoffnung kennen, die den Tod überwinden kann. Finde ich einen guten Satz. Ja, der Tod ist nicht das Ende für uns, sondern wir kennen einen, der den Tod überwunden hat. Und das ist Jesus Christus. Und das ist immer wieder schön, wenn man Beerdigungen von Beerdigungen hat von Menschen, die Jesus persönlich kannten. Das ist ein himmelsgroßer Unterschied wie alle anderen Beerdigungen. Ja, die Hoffnung ist da. Die Hoffnung auf ewiges Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, was eine schwere Predigt heute Morgen. Was hat das eigentlich mit Advent zu tun? Wir leben doch in der Adventszeit. Freue dich Welt, haben wir heute gehört und gesungen. Pff, schwere, schwere, schwere Predigt. Außerdem geht es ja hier um Israel und nicht um uns. Ja, stimmt. Aber das Prinzip, das wir hier sehen, können wir, denke ich, sehr gut auf unsere heutige Situation übertragen. Hesekiel, das Buch Hesekiel, eigentlich das ganze Buch, ist für mich ein Buch der Ermahnung, aber auch der Ermutigung. Gott ermahnt sein Volk, Gott ermahnt die Nachbarländer und Gott ermahnt auch uns durch das Buch Hesekiel. Pass auf, halte dich an meine Gebote, denn wenn du dich nicht an meine Gebote hältst, dann hat es Auswirkungen. Und das ist auch eine Botschaft, die wir heute verkündigen müssen. Ja, wir müssen Leuten sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, gehst du auf ewig verloren, Punkt aus. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, du wirst die Hoffnung haben, einmal bei Gott im Himmel zu sein. Das ist ermutigend für uns. In Kolosser 1,27 steht, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann kannst du in die Zukunft gehen und du hast diese Hoffnung der Herrlichkeit in dir. Das ist was Wunderbares. Dann sind nicht alle Sorgen immer weg. Ja, es gibt so bestimmte christliche Gruppen, die sagen, komm doch zu Jesus und du wirst nie wieder in deinem Leben Probleme haben. Dann kann ich nur sagen, lese mal die Bibel und schau dir die Leute an, die Jesus nachgefolgt sind. Ihr Leben war voller Probleme. Ja? Und so ist es in unserem Leben auch. Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und da ist unser Auftrag. Wir dürfen in dieser Welt, die ohne Jesus lebt, Licht und Salz sein, so wie es heute Morgen in der Gebetszeit auch jemand gebetet hat. Gott nimmt uns nicht raus aus dieser Welt, sondern er lässt uns mitten hier drin und wir dürfen den Unterschied machen. Wir dürfen Menschen von Jesus Christus, von dieser Hoffnung der Herrlichkeit erzählen. Und Römer 15, 13 noch, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, auch wenn um uns herum ganz viel im Argen liegt, auch wenn viel Hoffnungslosigkeit da ist, wenn wir Jesus haben, dann dürfen wir hoffnungsvoll und mit Freude in die Zukunft schauen. Und in der Advents, in der Weihnachtszeit feiern wir, dass mit Jesus Hoffnung in unsere Welt gekommen ist. Jesus ist der Immanuel, Gott mit uns. Und mit dieser Hoffnung brauchen wir keine Angst zu haben vor vielleicht einer unsicheren Zukunft, sondern wir können zuversichtlich auch in das neue Jahr gehen, auch in die Zukunft gehen. Und so wie Gott seinem Volk hier in Hesekiel einen Neuanfang geschenkt hat, so wie Gott ihnen Lebensatem eingehaucht hat, so will Gott auch heute neue Hoffnung, neue Zukunftsperspektive und neues Leben schenken. Und das wünsche ich uns allen, auch uns, die wir vielleicht schon lange gläubig sind. Lass dich einfach mal ein auf das, was Gott durch seinen Geist in deinem Leben tun will, auch im neuen Jahr. Gott will Neues schenken. Und da finde ich ein Bild, das wunderbar, wunderbar zeigt, ist, hier ist nur Dürre, hier ist nur Trockenheit, hier ist gar nichts mehr, kein Leben mehr. Und doch wächst Leben. Und doch wächst diese Blume, wie auch immer. Ja, und sie reißt sogar diesen Asphalt oder hier die Erde oder was auch immer auf. Und es entsteht neues Leben. Und das will Gott in unserem Leben tun. Ich will zum Schluss noch zwei Begebenheiten erzählen, die ich selber in der letzten Woche oder in den letzten 10 Tagen erlebt habe. Ich will euch einmal von, nennen wir sie mal Isabel, erzählen. Isabel, alkoholabhängig, hübsche junge Frau, alkoholabhängig, hat schon verschiedene Entziehungen hinter sich, will ihr Leben auf die Reihe kriegen. Und vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, eigentlich war es schon her, ein halbes Jahr ungefähr, hat sie es einfach nicht mehr gepackt und sie hat 3 Flaschen Wodka hintereinander leer gesoffen. 5 Promille. Eigentlich nicht mehr zum Überleben. Eigentlich nicht überlebenswert oder nicht wert, keine Chance weiterzuleben. 5 Promille. Sie ist dann in die Klinik gegangen und so weiter, hat Entzug gemacht und kommt zu uns jetzt in die Gemeinde nach Schweinfurt. Und letzte Woche haben wir mit ihr beten dürfen. Und was ich so toll finde, ist, dass sie gesagt hat nach dem Gebet, ich fühle, wie sich mein Leben verändert hat. Ich habe gefühlt, wie eine Wärme durch mein Leben geströmt ist. Und ich weiß nicht, wie ihre Zukunft ausschaut. Ich weiß nicht, ob sie dranbleibt. Es ist unsere Aufgabe zu beten für sie, dass sie nicht wieder rückfällig wird. Aber ich glaube, dass Gott für sie Hoffnung schenkt. Dass Gott für sie eine neue Hoffnung auch in ihrem Leben schenkt. Zweites Beispiel, Deborah Rosenkranz ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, christliche Sängerin, total beeindruckende Frau, beeindruckendes Zeugnis. Letzte Woche war Christmas Symphony in der Prosa Arena in Bamberg, wir waren da, tolles Orchester, Wahnsinn, super toll, tolle Solisten, tolle Band, ungefähr 2.500 Leute waren wir da und eine dieser Solisten war eben Deborah Rosenkranz. Und sie hat so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und wenn er sie, weiß nicht, wer ihre Lebensgeschichte so ein bisschen kennt, sie hat erzählt, sie war als junges Mädchen oder als junge Frau, war sie total verknallt in ihren Traummann. Aber sie hat sich nicht getraut, diesen Traummann anzusprechen. Sie hat Handball gespielt damals und irgendwann kommt dieser Traummann auf sie zu und sagt, Deborah, du kannst wirklich gut Handball spielen. Aber ich weiß nicht, wieso jemand, der so fett ist, überhaupt laufen kann. Und diese Aussage, die hat ihr den Boden, das sagt sie selber, das kommt nicht von mir, den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie wurde magersüchtig, sie hat sich ein paar Mal versucht, das Leben zu nehmen. Und jetzt können wir sehen, was Worte anrichten können. Und irgendwann musste sie zum Arzt. Sie musste draußen warten, ihre Eltern wurden ins Sprechzimmer gerufen, die Tür war so ein Spalt offen, hat sie erzählt. Und da hat sie nur gehört, wie der Arzt zu ihren Eltern gesagt hat, ihre Tochter wird höchstens noch 3 oder 4 Wochen leben. Suchen Sie schon mal einen Sarg aus. Sie war so abgemagert und so am Ende. Dann hat sie gehört, wie ihre Eltern, ihr Vater, glaube ich, war es, gesagt hat, nein, wir wollen, dass unsere Tochter lebt. Und wir beten. Wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Und daraufhin hat sie ein Lied geschrieben, ein Gebet. Ihr könnt es euch gerne mal anhören zu Hause. Ein Gebet. Und dieses Gebet von ihren Eltern und viele Gebete von ihren Eltern und viele Gebete auch von anderen Leuten hat sie verändert. Gott hat ein Wunder getan. Und sie ist heute eine starke Frau, ich glaube Anfang 40 würde ich sie schätzen, die ein unglaubliches Zeugnis hat. Und ermutigt ganz, ganz viele Frauen und Männer, Leute. Und hört es euch einfach mal an, wenn ihr das wollt. Ein Gebet von Deborah Rosenkranz. Und wir sehen, wie viel Gott tun kann. Wie viel Hoffnung Gott schenken kann im Leben von Leuten, die eigentlich komplett am Ende sind. Was wir hier bei Hesekiel und dem Volk Israel auch sehen. Und ich schließe mit der Aussage Gottes in Hesekiel 37, Vers 14, wo Gott sagt, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Amen.